Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen. Wir wollen wissen, ob die groß angekündigte Europarede von Emmanuel Macron eine Chance in den Geschichtsbüchern bekommt. Dann bin ich gespannt zu hören, wie sich eine Konferenz über die Jahre verändert hat, die mal vor langer Zeit als Internetkonferenz gestartet ist und da heute das Internet überall ist, sich dann doch neu erfinden muss, nämlich die Republika in Berlin. Außerdem zum Gespräch verabredet sind wir auch mit einem Sozialpsychologen, um zu erfahren, wie Rassismus zum Partybooster werden konnte. Und dann schauen wir auch noch bei den Wiener Festwochen vorbei, um ein Stück über benachteiligte Minderheiten im Ungarn von heute zu sehen. Und wir machen einen Rundgang durch das Fußballmuseum in Dortmund, weil es dort diesmal um das Verhältnis von Kunst und Fußball geht. Fast ein Vierteljahrhundert hat es gedauert, bis ein französischer Präsident mal wieder Deutschland im Rahmen eines Staatsbesuchs besucht hat. Emmanuel Macron tut gerade dies über mehrere Tage hinweg und ein Höhepunkt seiner Reise sollte die europapolitische Rede vor der Frauenkirche in Dresden sein, die er heute Abend gehalten hat. Es ging um europäische Werte, es ging um Abgrenzung zu China und Russland, es ging um Europas Sicherheit und seine wirtschaftliche Stärke und er sprach auf Deutsch.
Errichten wir ein mächtiges, ein souveränes und ein humanistisches Europa. Ganz nach unseren Devisen. Einigkeit, Recht, Freiheit, Liberté, Égalité, Fraternité. Vive l'Allemagne, vive la France. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande. Es lebe Europa. Vive l'Europe.
Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, heute Abend in Dresden. Bénédicte Savard ist im Studio. Sie ist Kunsthistorikerin, Beraterin des Präsidenten in Sachen Rückgabe von kolonialem Raubgut. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das sollte ja eigentlich auch eine Rede sein an die Jugend beider Länder. Also zumindest in diesem Kontext stand sie ja auch. Das hat man auch im Publikum gesehen. Und natürlich ging das weit darüber hinaus. Was waren für Sie eigentlich, was Sie heute so erlebt und gesehen haben, so die zentralen Botschaften? Das war für Sie der Kern.
Der Kern war die Oberfläche, würde ich sagen. Also die Tatsache, dass Emmanuel Macron ein paar Minuten, viele Minuten eigentlich, in deutscher Sprache gesprochen hat. Und das ist ein Teil der Botschaft schon. Wenn man so etwas macht als Franzose, Franzosen und Französinnen sind bekannt dafür, dass sie Sprachmuffeln sind. Es ist mehr als eine Geste, das ist eine Anstrengung oder ein Geschenk oder wie man das formulieren will. Aber es ist eine sehr starke Botschaft an sich und sie bedeutet, wir kennen uns schon ein bisschen. Er hat auch erwähnt, dass er als Kind schon in Dortmund mehrmals war und die Sprache kennengelernt hat. Und durch die Sprache hat er versucht, eine Intimität fast zu schaffen. Ob das über das Rhetorische hinausgeht, also ob über diese Geste die Botschaften ankommen, das wird sich zeigen.
Ja, das ist ja eigentlich fast so eine Art kulturelle Botschaft, eigentlich mehr als eine politische, oder? So das bessere Verständnis untereinander, also bestimmte Empfindungen vielleicht aufzugreifen, so ein bisschen Pathos war ja eben auch dabei. Also war es etwas, um die grundlegende Chemie zu verbessern?
Das ist sehr, sehr, sehr viel. Wenn Sie sagen, ein bisschen Pathos, ich glaube, es war sehr, sehr viel Pathos. Aber es schadet nicht, denn hier in Deutschland sind wir es eher weniger gewöhnt, dass Politiker, Staatsmänner, Politikerinnen, die Öffentlichkeit so direkt adressieren und mit so viel Inbrunst sprechen. Und das ist vielleicht auch die zweite Botschaft, eine energetische. Also die erste vielleicht sprachlich, die andere energetisch so, lass uns anpacken, wir machen das, wir sind Europäer, ihr könnt auf mich zählen, ich zähle auf Europa, Deutschland kann auf Frankreich zählen etc. Diese großen, großen Worte, die natürlich ein bisschen knirschen, wenn man sich die Tatsächlichkeit der Verhältnisse anschaut. Aber manchmal helfen Worte, eben in eine andere Stimmung zu kommen.
Und das erinnert ja auch daran, was das Kommunikative angeht, das Emotionale. Er hat ja schon so Angela Merkel-Zeiten, also als sie noch Kanzlerin war, versucht, mit Grundsatzreden sozusagen die Herzen auch der deutschen Spitzenpolitik zu erreichen. Das ist ihm nicht gelungen. Es ist ihm bei Angela Merkel nicht gelungen. Bei Olaf Scholz scheint es ihm zu großen Teilen auch nicht zu gelingen. Auch das Verhältnis zu Steinmeier soll eher unterkühlt sein. Warum ist das so? Ist das auch eine kulturelle Frage? Was ist das eigentlich, was sozusagen tatsächlich diese Initiativen, diese auch Emotionalität, diese Ansprache eines Emmanuel Macron Richtung Europa in Deutschland, zumindest in der Spitzenpolitik, so abprallen lässt?
Ich glaube, er spricht, und das ist vielleicht das, was abprallen lässt, er spricht sozusagen an der deutschen Regierung vorbei, direkt zu seinem Wahlvolk. Nichtsdestotrotz sind wir in einem Moment der Geschichte Europas, wo jede gute Wille, jede gute Energie, jede Initiative begrüßt werden muss. Und ich merke selbst, ich habe jahrzehntelang überhaupt nicht thematisiert, dass ich Europa gut finde. Und viele, viele, die in einem anderen europäischen Land leben als das, wo sie geboren sind oder von auswärts kommen. Und wir haben es vergessen zu thematisieren oder darüber zu sprechen, wie toll das alles ist. Und jetzt merken wir alle, merke ich, merkt Macron, merkt die Politik, dass etwas passieren muss. Und ob diese Rede das Richtige ist oder ein Teil des Richtigen, kann man bezweifeln, denn es sind viele große Wörter, auch in den Augenblicken, wo er zum Beispiel über die Zusammenarbeit der Universitäten gesprochen hat. Das klingt gut, aber in Frankreich sind die Universitäten dermaßen unterfinanziert, dass eine Zusammenarbeit mit den reichen deutschen Unis momentan in Wahrheit nicht wirklich gut zu machen ist. Es geht schon, es gibt die Leute, die das wollen, aber es gibt ein Klaffen zwischen diesen Worten und der Politik in Frankreich. Und vielleicht auch in Europa. Und um Ihre Frage endlich zu beantworten, ist es vielleicht, oder es ist auch schon gesagt worden, ein Grund, warum die deutsche Spitzenpolitik da vielleicht nicht ganz sofort begeistert ist und Feuer fängt.
Aber gibt es da auch ein gewisses Defizit an Emotionalität, an vielleicht auch ja ein bisschen mehr, ich sag mal, europäischem Sinn? Also ist das auch eine Angst davor, was da zum Beispiel am 9. Juni passieren könnte, dass viele rechtspopulistische, nationalistische Parteien stärker werden, dass Europa, also die europäische Idee tatsächlich bedroht sein könnte? Und wir erleben das ja auch, das war ja auch eben zum Teil auch eine Rede an die deutsche, an die französische Jugend. Also in Deutschland kann man ab 16 wählen, also relativ früh schon. Und dennoch sehen wir, dass sogar unter Jugendlichen rechtspopulistische Parteien, nationalistische Parteien sehr erfolgreich sind. Also ist das auch der Versuch, diese europäische Idee zu retten? Welche Mittel bräuchte es da eigentlich? Bräuchte es eher noch mehr Pathos, eher noch mehr Emotionalität, eher noch mehr daran erinnern, wofür Europa steht?
Nein, ich glaube, Europa hat schon sehr viel Pathos in sich, jedenfalls die Idee oder das, was wir davon lernen. Es braucht ganz bestimmt mehr praktische Maßnahmen. Wenn Emmanuel Macron so gut Deutsch spricht, dann liegt es daran, dass er über 40 ist und dass er in seiner Schulzeit Deutsch noch relativ verbreitet war als Sprache in der Schule. Das ist heute fast nicht mehr der Fall. In Deutschland lernt auch kaum noch jemand Französisch. Und es geht nicht nur um Deutschland oder Deutsch, um die deutsche Sprache und die französische Sprache. Es geht um viele andere europäische Sprachen, die wir nicht einmal erkennen mit unseren Ohren. Also wir Berliner oder viele Berlinerinnen und Berliner sind, und ich zähle mich dazu, leicht übertrieben, nicht in der Lage, Polnisch von Tschechisch zu unterscheiden. Und das ist nicht normal. Also eigentlich müssten wir dieses Training, diese Vertrautheit haben. Und dafür braucht es Mobilität von Kindern, Mobilität von auch Eltern, die eben denken, nicht nur Englisch ist wichtig, sondern andere Sprachen. Mobilität auch. Viele, viele, viele Europäerinnen und Europäer sprechen eine Muttersprache zusätzlich zu der Landessprache, in der sie leben. Das könnte man wunderbar aktivieren. Wenn sie das machen würden in der Schule zum Beispiel, wäre ein reales, hier und da anfassbares Europa präsent und die großen Worte und die Preise oder Projekte, die für 3 Jahre angelegt sind, solche Geschichten helfen ein wenig, aber reichen ganz bestimmt nicht. Und es gibt es hier auch schon, solche Programme, aber noch größer ein Austausch zwischen Bäckerinnen und Bäcker, zwischen der Bretagne und Bayern. Ein Jahr, also
nur eine Croissants in Bayern.
Ja, und Brezeln in der Bretagne. Irgendwie sowas, also das auf allen praktischen, und ich glaube, die akademische Welt kriegt das irgendwie hin, dass die Kinder doch mal eine Reise machen. Aber ich denke, viel einfacher. Es gibt sehr, sehr viele Jugendliche, die aus Frankreich, die zum Beispiel noch nie aus dem großen Frankreich, nicht sehr oft nach Paris gehen. Und umso weniger gehen sie nach Stuttgart, nach Hamburg etc. Und umgekehrt ist die Mobilität hier nicht überall gegeben. Und Mobilitätshilfen, also die Möglichkeit, einfach für ein Jahr die Schule woanders zu besuchen, egal woher man kommt oder eben in der Ausbildungszeit als Friseurin, als Bäcker, als Handwerkerin etc., dass das möglich ist und oder nicht nur möglich, sondern absolut selbstverständlich dazugehört. Das wäre toll. Also 3 Jahre Ausbildung, davon 1 im Ausland für alle. Wow, das wäre ein europäisches Projekt.
Benedikt Savoy, sie ist Kunsthistorikerin hier an der TU in Berlin, Expertin auch für koloniales Raubgut. Sie berät unter anderem den französischen Präsidenten heute über seinen Auftritt in Dresden und über seinen Besuch in Deutschland. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt geht es uns, ja, auch um Bedrohungen der Demokratie. Ein Video nämlich, was gut situierte junge Feiernde auf Sylt zeigt, die mit rechtsradikalen Sprüchen offenbar richtig Freude haben und sie ihren Partyabend verbringen. Ein Video, das seit Tagen die Runde macht und das eine ganze Debatte ausgelöst hat über rechtsradikales Gedankengut im Oberschichtmilieu, was jetzt offenbar sichtbar wird. Fragen wir den Sozialpsychologen und Konfliktforscher Andreas Zick, der sich mit antidemokratischen Einstellungen beschäftigt hat. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Walzer.
Rassismus im Alltag, das ist ja nun wirklich, wirklich kein neues Phänomen. Aber jetzt plötzlich bekommt also dieses Video aus Sylt, dieses Social-Media-Video, so viel Aufmerksamkeit bis tatsächlich in die Bundesregierung hinein. Wie erklären Sie sich eigentlich diese besondere Aufmerksamkeit?
Also die Gesellschaft ist sensibler geworden. Das reiht sich jetzt ein in die Geschichte, die wir wahrgenommen haben im Januar. Die Geschichte der Enthüllung durch das Rechercheteam Korrektiv, das war ja auch eine Geschichte in der Forschung, waren wir nicht sehr überrascht, aber die Gesellschaft war überrascht. Was die enthüllt haben, ist ja, dass dort auch sehr Menschen mit Vermögen, mit Rechtsextremen, die vielleicht weniger vermögend sind, mit neuen Identitären zusammensaßen und dort einen Plan entwickelt haben, der Deportation, der Vertreibung, der Ausschaffung von sogenannten Ausländerinnen und Ausländern. Jetzt hören wir Deutschland die deutschen Ausländer raus. Dann haben wir die Prozesse um die Reichsbürgerinnen und Reichsbürger in München, einen großen Prozess. Wir haben die Prozesse um AfD-Politiker, die vor Gericht geführt worden sind. Und immer sehen wir, es ist kein Lumpenproletariat, es ist nicht der Working-Class-Racism, der sich da Bahn bricht, sondern es sind Menschen mit Vermögen. Und jetzt ist die Gesellschaft sensibler geworden. Viele Menschen waren auf der Straße. Und deswegen trifft es auf eine Sensibilität, trifft es auf viele Geschichten, die jetzt sichtbar machen, dass unser stereotypes Bild Rassismus, das kommt nur vor bei irgendwelchen devianten, abweichenden Milieus, weil die mit dem Rassismus versuchen, irgendwie andere zu verdrängen, um selber in Statuspositionen zu kommen. Nee, Rassismus, Rechtsextremismus ist auch etwas in den mittleren und oberen Schichten, um den Status zu erhalten. Und es trifft vielleicht auch auf ein implizites Wissen, denn seit vielen Monaten und Jahren sind die Forschungsbefunde ja da, dass der Rechtspopulismus ist in den Mittelschichten stark geworden. Dort werden die Bedrohungen wahrgenommen um den Status. Das war eben schon da, viele Menschen haben es geahnt und dann braucht es diese eine Geschichte und dann ist die Empörung auch mal auf der anderen Seite, die wir sonst nur von rechts kennen.
Heißt das auch, dass wenn es eben von einer Mittelschicht oder eben auch zum Teil von einer zumindest finanziellen oder materiellen Oberschicht getragen wird, dieser Rechtsextremismus, dass er dann schneller salonfähig wird, schneller, wie soll man sagen, gesellschaftsfähig?
Ja, sehr deutlich. Es gibt ein Wechselspiel. Es wird am äußersten rechten Rand von Rechtsextremen werden die Ideologien produziert. Das, was gesungen wird, das, was dort als Schlager aufgelegt wurde, mit den entsprechenden Sprüchen, stammt aus der rechtsextremen Szene. Dort ist es aufgetaucht und es geht dann ganz schnell in diesen mittleren Schichten, in diese Parallelgesellschaften, in die kleinen elitären Kreise, die mit den Rechtsextremen eine Verachtung von System, Verachtung von Medien, Verachtung der Regierenden, die teilen und sich auch verstehen als eine gemeinschaftliche Widerstandsbewegung. So etwas Ähnliches haben wir auch gesehen während der Corona-Pandemie, als die Rechte auch es geschafft hatte, sich stark in der Mitte zu verankern. Und da finden Normalisierungsprozesse statt. Und die Normalisierung, die sehen wir, indem das rausgegrölt wird, indem es als Party gefeiert wird, indem dann sich andere anstecken lassen, die das erlebnisorientiert witzig finden. Rassismus wird auch immer wieder gegen Minderheiten als witzig gefeiert. Es wird rausposaunt. Und was uns jetzt, glaube ich, allen klar ist, dass wir bei den vielen Befunden, die wir schon lange haben, Auch im letzten Jahr haben wir unsere Studien publiziert, die sogenannten Mitte-Studien zu Rechtsextremismus, Demokratie, feindlichen Orientierung in der Mitte der Gesellschaft, dass wir da Menschen aus der Oberschicht vielleicht nicht in die Mitte reinrechnen, die aber zur Mitte gehören. Das heißt, uns wird jetzt klar, dass wir in bestimmten Nischen der Gesellschaft, die sich so auch abschotten, übersehen, wie stark das Potenzial dort ist.
Ist das auch so ein, also wenn wir jetzt mal bei einer materiellen Oberschicht kurz für einen Moment bleiben, das kann man ja, glaube ich, bei den Kunden dieses Restaurants dort auf Sylt, aber auch an anderen Orten, wir hören von Elite-Internaten, von ähnlichen Vorfällen, davon ausgehen. Was ist das für eine grundsätzliche gesellschaftlich-politische Haltung? Ist das so ein sozial-darwinistisches Elite-Denken?
Also tatsächlich zeigen unsere Daten, dass dieses neoliberale Denken, die Gesellschaft funktioniert nach Marktgesetzen, insbesondere dann zu Rassismus und auch zu einer Annäherung an rechtsextreme Orientierung führt, wenn diese Schichten meinen, sie wären gleichzeitig bedroht von der Krise. Also wenn sie ein Gefühl der Verunsicherung haben, wir leben ja in diesen multiplen Krisenzeiten, das sagen wir immer so, dann greift eine Propaganda, die bereitgestellt wird von extremistischen Eliten, die greift dann schneller an diesen Orten in Sylt, in den Internaten, auf den Schützenfesten und so weiter, weil dann Menschen denken, aha, diese Gesellschaft ist ein Verdrängungswettbewerb, die Gesellschaft ist sozialdarwinistisch und dann greift diese Bedrohung. Da kommt aber was dazu. Diese Gruppierungen, die wir jetzt sehen, haben ein stark autoritäres Staatsverständnis und sie teilen einen unglaublich starken Nationalismus. Deutschland den Deutschen. Das ist ihre Idee von Gesellschaft. Das ist die deutschen Unternehmen, das sind wir in Deutschland. Das ist ein Gefühl, dieser Besitz, das alles muss erhalten bleiben. Und deswegen funktioniert das mit diesem sehr diffusen Motto Deutschland den Deutschen. Da hält man sich offen, wer das ist. Ausländer raus, da hält man sich offen. Man kann alle möglichen Menschen und Gruppierungen mal eben schnell zu Ausländerinnen und Ausländern erklären. Das greift dann. Und insofern, ja, es sind bestimmte neoliberale Ideologien, die dort greifen, zusammen mit Krisenwahrnehmung. Da braucht es aber auch immer Gruppen, die Propaganda produzieren und radikalisierungsfähig machen.
Und gleichzeitig findet es ja eben statt im Zusammenhang von Partys, von auch in diesem Fall einem ganz bestimmten Song, aber es gibt ja sicherlich auch noch andere Songs, die da genutzt werden, umgedichtet werden und dann wie so eine Art Symbol oder so rechtsextremen Pop-Ikonen werden. Also Rechtsextremismus als Lifestyle- und Partyzutat, hat sich das auch dahin entwickelt?
Das hat sich dahin entwickelt mit den digitalen Medien, weil da mehr Möglichkeiten sind, es zu inszenieren, da auch dann Bilder drauf zu legen, Sprüche drauf zu legen. Das heißt, die eine Party, die erfüllt viele Funktionen. Der Rechtsextremismus war immer erlebnisorientiert. Wir haben immer gedacht, naja, diese Neonazi-Rockkonzerte sind in rechtsextremen Milieus. Das sind die Prekären, die Abgehängten, die den Anschluss verloren haben, die Modernisierungsverlierer. Gibt es auch welche dazu im organisierten Straßenrechtsextremismus? Aber der Rechtsextremismus war immer erlebnisorientiert. Wir haben in den 90ern das Aufkommen der Neonazis in Nadelstreifen gesehen, die dann in rechtsextremen Szenen sich gekleidet haben. Die Inszenierung von Ideologien gehört dazu. Und ich glaube, das erleben wir vielleicht stärker im Ausland. Wir haben jetzt zu kämpfen mit einem Trumpismus, einer Inszenierung des banalen Extremismus, des banalen Nationalismus. Das schwappt hier rüber und jetzt gibt es eben all die Möglichkeiten. Und solche Ideologien wie dieser ganz hohle Nationalismus, auch zum Teil sehr dünne Ideologien, die wir im Rechtspopulismus haben, die leben von Emotionen. Und Emotionen müssen sie befeuern und das funktioniert über solche Lieder, das funktioniert über viele kulturelle, erlebnisorientierte Aktivitäten. Und das sehen wir in den Netzwerken, über die Witze und über all das, in den Hassbildern, in den Hassreden. Auch die sind schon erlebnisorientiert inszeniert worden. Und wir haben es eben jetzt mit einer politischen Organisation von Emotionen im Gewand des Unterhalterischen zu tun.
Nun ist ja die Empörung groß in der Politik, in der Gesellschaft bis hin zum Bundeskanzler. Jetzt wird konkret über diesen Song dort von Gigi D'Agostino gesprochen, dass der bei bestimmten Volksfesten verboten werden soll oder dass er einfach nicht mehr gespielt wird, dass er boykottiert wird, damit er nicht weiter genutzt werden kann für rechtsextreme Kreise. Ist das ein Schritt, bestimmte Dinge sozusagen aus der Öffentlichkeit zu entziehen oder wie sollte jetzt eigentlich eine demokratische Kultur auch die Politik reagieren?
Also das Wichtigste ist ja erstmal, dass sichtbar wird, der Extremismus in ein Hellfeld hineinkommt. Wir haben ein wahnsinnig großes Dunkelfeld und dass das ins Hellfeld hineinkommt. Wichtig ist, dass wir über Rassismus reden, ohne direkt eine Ideologie zu unterstellen oder das Ganze als irgendwelches linkswuchs Zeug darzustellen, sondern die Perspektive auf die wenden, die davon bedroht werden und die darunter leiden. Eine reine Androhung immer wieder von Gewalt, Sicherheit und Kontrolle. Also Extremismus lebt auch davon, dass er dann dort versucht, dann an anderen Stellen diesen vermeintlichen Freiheitsspielraum wiederherzustellen. Dann tauchen neue Lieder auf. Das erzeugt auch immer wieder Innovation. Wichtig ist Hellfeld, dass es dort eine Strafverfolgung gibt. Das ist auch klar. Und dass sichtbar wird, was folgt eigentlich aus so einer Strafverfolgung. Ich glaube, dass wir sofort gehört haben, dass da jemand entlassen worden ist. Das haben nun alle mitbekommen. Bei den meisten Strafverfolgungen kriegen wir überhaupt nicht mit, was eigentlich mit den Menschen passiert. Das hat dann so eine Signalwirkung. Aber immer wieder mit Verschärfung und so zu kommen, das wird so einfach nicht funktionieren, denn diese Ideologien lassen sich nicht einfach verbieten. Da braucht man vieles andere, da braucht man einen Maßnahmenkatalog. Wir haben es jetzt gesehen in dem Club. Der Club hat sich erstmal entschieden zu sagen, hier hat eine Zivilcourage nicht funktioniert, haben dann überlegt, warum nicht, warum ist niemand dazwischen gekommen, warum hat niemand eingegriffen, hat das dann auch erklärt. Der Club hat deutlich erklärt, was da vor Ort ist. Der Club ist so weit gegangen, noch weiteres Material zur Verfügung zu stellen und ist damit natürlich einen riskanten Schritt gegangen, weil die werden mit Sicherheit jetzt auch bedroht, die werden angegriffen, die sind auch im Fokus von extrem radikalen Kräften wie alle anderen. Das heißt, es braucht dann eben bei jedem Maßnahme einen besseren Präventionsschutz. Es braucht diese digitale soziale Arbeit. Wir müssen wegkommen, immer wieder so entzündliche Themen dann laufen zu lassen. Das Thema Migration, Ausländer, wenn das in unserer Gesellschaft so entzündlich ist für solche Ausschreitungen und so viel Hass, dann stimmt da im gesellschaftlichen Kern etwas nicht. Dann stimmt etwas mit den Normen nicht. Dann stimmt etwas mit dem Zusammenhalt nicht. Wir reden immer über Zusammenhalt, aber der muss konkret gemacht werden. Und der funktioniert dann nicht über solche Formen von Rassismus und Extremismus. Das heißt, es muss nochmal überlegt werden, welche Normen gelten hier und wie sind diese Normen einzuhalten.
Da das ja eben zu großen Teilen ein Social-Media-Phänomen ist, über das wir hier reden, müsste es da auch eine andere politische Kommunikation von demokratischen Kräften, von demokratischen Parteien geben?
Absolut. Die demokratischen Parteien denken ja, sie müssen sich dort inszenieren. Also das heißt, Social Media im Bereich des Politischen heißt jetzt, meine Strategie muss sein, ich muss dort sichtbar sein. Aber die Frage ist, mit was sichtbar? Und die ganze Social-Media-Kommunikation ist eine Vernetzungs- und Einbahnstraßenkommunikation und die Rechtsradikale ist dort sehr, sehr gut aufgestellt. Seit den 90ern, in den 90er Jahren haben die ihre Webseiten aufgebaut, die sind da sehr technisch affin, die können mit wenigen Menschen große Reichweiten erzeugen und Politik muss sich die Frage stellen, was sie im Bereich von Social Media an politischen Diskursen und Debatten haben will und die dann fördern. Und da muss man Modellprojekte fördern. Das ist schon auch noch eine zukünftige Aufgabe, wenn wir sehen, dass wir digitale demokratische Dialoge haben wollen oder sogar in Zukunft Wahlentscheidungen, Wahlen und die Kommunikation weitgehend in das Digitale hinein verlagern.
Da sagt Andreas Zick, er ist der Sozialpsychologe, außerdem Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni in Bielefeld. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Zu Ihrem Fazit, die Kultur vom Tage. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich schon sehr traditionsreichen Festival für die digitalisierte Gesellschaft, nämlich die Republika in Berlin. Die größte Konferenz ihrer Art in Europa mit Teilnehmern aus fast allen Bereichen. Auch Spitzenpolitiker treten dort immer wieder auf. Gibt es jetzt aber eben auch schon seit dem Jahr 2007 in einer völlig anderen digitalen Welt auch gegründet und sich seitdem auch weiterentwickelt. Wir wollen schauen, wie der erste Tag verlief und was noch zu erwarten ist mit meinem Kollegen Hagen der Schönhagen. Ich meine, was hat sich denn eigentlich genau geändert in all diesen Jahren? Gibt es vielleicht irgendetwas Konkretes, woran man das besonders erkennt? Seit 17 Jahren findet es statt und da hat sich ja so viel verändert.
Es hat sich auf jeden Fall viel geändert. Also die Digitalisierung oder die ganze Digitalszene ist natürlich sehr viel mehr ins Zentrum der Gesellschaft gerückt. Das sieht man auch daran, dass Leute wie Annalena Baerbock vor ein paar Jahren war, Olaf Scholz als Bundeskanzler da. Aber es gab eine Konstante, die sich immer durch die Republika gezogen hat und das war Twitter. Und diese Plattform, die gibt's ja einfach nicht mehr. Die heißt jetzt X und die Leute sind da auch einfach nicht mehr. Und das ist schon ein bisschen interessant, weil das hat so ein Gefühl der Heimatlosigkeit ausgelöst, das sich so durch die Republika zieht. eins der beiden Eröffnungspanels hat sich wirklich damit auch so beschäftigt, so mit digitaler Heimat. Und der Journalist Dirk von Gehlen, der auch schon immer auf Twitter war und so weiter, der hat das hier dazu gesagt.
Weil was nützt es euch, wenn ihr mit eurem Post 600 Bots erreicht habt? Ich verstehe diesen tieferen Sinn von dieser Reichweitenfixierung nicht. Und wahrscheinlich ist das die böseste Lüge, die uns diese Social-Media-Plattformen eingeimpft haben, dass es Follower gibt und dass die was bedeuten. Also ich denke mir eine Zahl aus, ich habe davon am meisten und ihr müsst jetzt auch darum kämpfen, dass ihr das bekommt. Ich gebe das alleine aus. Perfektes Geschäftsmodell.
Und das ist was Interessantes, was halt durch dieses Ende von Twitter passiert ist, dass wir viele Sachen, die wir über diese ganzen Jahre hingenommen haben, plötzlich hinterfragen und sagen, war das eigentlich so sinnvoll, was wir gemacht haben? Gleichzeitig haben wir noch nicht so die Antwort, was machen wir denn jetzt damit? Wohin gehen wir jetzt? Das fehlt so ein bisschen.
Ja, und wenn man jetzt von diesen 17 Jahren ausgeht, ich meine, das ist ja schon fast eine Generation, die da jetzt sozusagen auch älter geworden ist, die damals begonnen hat, als es TikTok zum Beispiel noch gar nicht gab. Das ist ja jetzt sozusagen das große soziale Medium. Also, aber diese alten Namen, die gibt es ja auch immer noch. Die Mitbegründer sind immer noch mit auf der Bühne zum Teil. Ist das jetzt alles schon so ein bisschen gesetzter?
Schon. Das ist ja jetzt wieder auch in der Station Berlin, wo es jetzt ein paar Jahre nicht war. Und das war auch meine erste Republika da, als das da war. Das war vor 13 Jahren. Und ich sehe immer noch die gleichen Gesichter wie damals. Also das ist wirklich so ein Klassentreffen. Man sieht sich, man kennt sich, man läuft sich über den Weg. Das ist nett, um sich zu treffen und um ins Gespräch zu kommen. Es gibt aber durchaus dadurch auch so Probleme, mit so einem jüngeren Publikum irgendwie zu connecten. Vielleicht ist das auch wirklich dieses Plattform-Ding. Die jungen Leute, die waren nie auf Twitter. Es war so eine Twitter-Blase. Darum hat die Republika ja auch irgendwann die TinCon ins Leben gerufen, was ja so eine ähnliche Digitalmesse ist, aber für junge Leute. Und die sind mittlerweile auch gleichzeitig. Und man kann mit dem TinCon-Ticket auf die Republika, mit dem Republika-Ticket auf die TinCon. Und trotzdem ist die Überschneidung sehr gering. Also ich finde, es gibt echt Schwierigkeiten der Generation, der digitalen Generation, ins Gespräch miteinander zu kommen und nicht nebeneinander nur zu existieren.
Aber irgendwie geht es offenbar auch um so etwas wie Caring, um etwas, dass man sich kümmert. So ein bisschen nach sozialem Bewusstsein klingt dieses Motto, who cares? Ist natürlich auch ein bisschen doppeldeutig, wenn man diese Frage so stellt als Motto. Genau. Also welche Rolle kann da die Digitalszene bei diesem sozialen Thema spielen?
Das ist wirklich eine Frage, die sehr groß ist und die zieht sich durchs ganze Programm. Es gibt da auch keine klaren Antworten. Es gibt da viele verschiedene Thesen und man merkt auch, dass auch ein bisschen versucht wurde, sich Expertise von außen zu holen. Also Leute wie Caroline Ehmke reden da oder parallel zu der ersten Keynote, von der wir gerade was gehört haben, wo es so um diese Heimatlosigkeit in Twitter ging, hatte auch Jagona Marinic auf der großen Bühne eine Rede gehalten, wo sie auch die Digitalszene dazu aufgerufen hat, ihre Stärken zu finden, um eben für eine stärkere Gesellschaft zu suchen. Das klang dann so.
Wir sind eine digitale Messe. Ich sage immer, es ist wichtig, wer irgendwo auf Ortsvereinen die Bierbänke aufbaut. Es ist wichtig, wer in Kommunen Strukturen aufbaut. Es ist aber genauso wichtig, wer die Gabe hat, digital Schneeballsysteme loszutreten, damit es Demos gibt, wie wir sind, die Brandmauer, die auch sofort nach Potsdam auf der Straße waren. Und ich finde, man darf sich das nicht lächerlich machen von jenen, die so zynisch in einem Sofa liegen in dieser Demokratie, dass man sich wirklich fragt, woher sie sich das greifen, wenn sie sehen, dass um Deutschland herum die autoritären Herrscher und die Tyrannen Kriege anzetteln, weil sie wissen, dass das Autoritäre stärker ist.
Ja, genau. Also das ist dann schon was, wo sich dann auch versucht, mit verschiedenen Talks durchzuziehen, was kann die digitale Gesellschaft denn leisten? Das ist größtenteils aber sehr zahm, muss ich sagen. Es gab so einige wenige Ausreicher wie den deutschen Digitaldenker, nenne ich ihn jetzt mal Jürgen Geuter, den man im Internet als Tante kennt, der wirklich da ein bisschen auf den Putz gehauen hat und gesagt hat, wir müssen mal wirklich hinterfragen, ist das alles Innovation, was wir machen und wie kriegen wir die Big Tech Companies dazu, das ganze System zu ändern, damit eben mehr für eine Gesellschaft passiert. Das ist aber so der Ausreißer.
Ein großes Thema natürlich, was uns alle beschäftigt und immer mehr beschäftigen wird, nämlich künstliche Intelligenz. Und auch das spielt auch eine Rolle auf der Republika, wenn man ins Programm schaut. Welche?
Es taucht halt immer wieder so auf, wie kann die KI dabei helfen, den Klimawandel zu machen? Wie könnte KI dabei helfen, die Pflege zu revolutionieren? Das sind alles nette Ideen, aber es wirkt auch so ein bisschen aufs Motto gepresst, ein bisschen erzwungen, weil es gibt diese Antwort noch nicht. Das sind alles Theorien ohne Beweise und es gibt wenige Talks, die das auch wirklich attackieren und klar herausstellen. So, das sind alles Visionen, wo noch nicht belegt ist, dass es überhaupt möglich ist. Das ist ein bisschen schwierig.
Und wenn Sie jetzt mit einen Blick auf die nächsten 2 Tage nochmal vielleicht etwas rauspicken. was Ihnen besonders wichtig ist? Was ist noch zu erwarten bis Mittwochabend bei der Republika, was wirklich zentral sein könnte?
Wirklich wichtig finde ich, dass sich Miro Dittrich mit dem Thema Rechtsterrorismus und wie der sich durchs Internet verändert hat, auseinandersetzt und wirklich auf den digitalen Einfluss, den Terrorismus haben kann, schaut.
Die Republika, die werden wir weiter beobachten. Bis Mittwoch dauert sie noch in Berlin und dazu gibt es mehr natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de. Hagen der Schön, vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Neugebauer.
Auf dem Münchner Oktoberfest wird in diesem Jahr der Partyhit L'Amour Toujours verboten, wegen der rechtsextremistischen Vorfälle, die in den vergangenen Tagen dazu bekannt geworden sind. Das Lied wird nicht gespielt, weder im Zelt noch sonst irgendwo, sagte der zuständige Münchner Wirtschaftsreferent Baumgärtner im Bayerischen Rundfunk. An Wirte und Schausteller soll eine klare Anweisung ergehen. Seit letzter Woche sorgt ein Video aus einer Bar auf der Nordseeinsel Sylt für Aufsehen. Es zeigt, wie Gäste das Partylied des italienischen DJs Gigi D'Agostino missbrauchen und rassistische Parolen dazu singen. Ähnliche Vorfälle gab es auf Volks- und Schützenfesten etwa in Bayern und Niedersachsen. Die Münchner Wiesn zieht als größtes Volksfest der Welt jährlich Millionen Besucher aus dem In- und Ausland an. Der Hessische Friedenspreis wird erstmals posthum verliehen an die kanadisch-israelische Friedensaktivistin Vivian Silver, die sich mehr als 50 Jahre lang für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern eingesetzt hat. Sie wurde am 7. Oktober im Alter von 74 Jahren beim Terrorangriff der Hamas ermordet. Silver sei eines der bekanntesten Gesichter der israelischen Friedensbewegung gewesen, sagte der Vorsitzende des Kuratoriums Hessischer Friedenspreis Karl Starzacher. Mit ihren Projekten habe sie konkret gezeigt, wie es gelingen könne, die Spaltung durch den gemeinsamen Dialog zu überwinden. Das Bundesarchiv verzeichnet weiterhin ein erhebliches Interesse am Schicksal von Jüdinnen und Juden, die während der NS-Zeit in Deutschland lebten. Allein 2023 seien mehr als 1000 diesbezügliche Anfragen eingegangen, teilte die Behörde mit. Im laufenden Jahr seien es bis Ende April bereits etwa 500 Anfragen gewesen. Dabei gehe es oft um Recherchen und Auskünfte für Angehörige aus der Forschung von amtlichen Stellen und von Stolperstein-Projekten. Mit letzteren wird Ermordeter an ihrem früheren Wohnort gedacht. Der größte Anteil entfalle aktuell auf Anfragen zur Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen, besonders aus Israel. Frühere Deutsche, welche die Staatsbürgerschaft in der NS-Zeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen verloren hatten oder nicht erlangen konnten, können den deutschen Pass erhalten oder zurückerhalten. Seit 2021 gilt dies zudem auch für deren Nachfahren.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Schauen wir, was ja bei einem auch der wichtigsten Festivals in Europa, gerade was so Bühnenwerke angeht, gerade zu erleben ist. Eine ganz besondere Produktion aus Ungarn, nämlich bei den Wiener Festwochen. Eine Produktion eines Theaters, was kulturpolitisch ziemlich unter Druck ist. In diesem dort dann doch sehr autoritär geführten System in Ungarn. Und zwar das Proton-Theater von Cornel Mondrozo. Und heute Abend in Wien war da etwas zu sehen über queere und jüdische Identitäten unter dem Titel Parallax. Das bezeichnet die scheinbare Änderung der Position eines Objekts bei verschiedenen Blickwinkeln. Parallax. Martin Thomas Pesel hat diesen Abend für uns gesehen. Schönen guten Abend erstmal nach Wien.
Guten Abend, Herr Balzer.
Was genau wird da erzählt?
Ja, Sie haben es ja schon angedeutet, es geht um Identitäten. Das wird erzählt anhand von drei Generationen einer Familie in drei Akten, die zu verschiedenen Zeiten spielen, aber alle in einer ärmlich-ältlichen Wohnküche in Budapest. Zunächst erleben wir da im Jahr 2013 die Holocaust-Überlebende Eva, eine alte Dame, die Besuch von ihrer Tochter bekommt, die in Berlin lebt und dort versucht, ihren Sohn auf eine ordentliche jüdische Schule zu bekommen. Dazu braucht sie aber Dokumente zum Nachweis, dass ihre Familie jüdisch ist. Und gerade diese Identität haben ihre Mutter bzw. deren Eltern damals aus nachvollziehbaren Gründen verschleiern wollen. Das ist schon mal ein Konflikt. Außerdem soll die alte Eva vom Staat eine Auszeichnung bekommen als Holocaust-Überlebende und ziert sich ein bisschen dahin zu gehen. Da gibt es einen ausführlichen Streit, aber die Mutter erzählt auch vom Lager und die Tochter auf der anderen Seite berichtet, wie schwer es für sie war, ihr Leben lang sich von dieser Holocaust-Überlebenden Identität zu befreien.
Dann, und dann die Jahre queere, später erleben die, die wir queere dann, Thematik. Mhm.
Dann kommt die queere Thematik, denn da haben wir dann nämlich Jonas, den erwähnten Sohn, der wohl auf diese jüdische Schule in Berlin gegangen ist, der in Berlin aufgewachsen ist und der dann aber 10 Jahre später oder einige Jahre später in diese Wohnung kommt, weil am nächsten Tag die Großmutter begraben werden soll. Seine Mutter wird erst am nächsten Tag anreisen und er organisiert sich in dieser Wohnung kurzerhand eine Sexparty mit 4 anderen Männern, die allerdings dann in Diskussionen ausartet, weil einer dieser Männer ein Mitarbeiter in einem Ministerium ist und Panik bekommt, es könnten Fotos von ihm an die Öffentlichkeit gelangen. Natürlich eine völlig groteske Situation. Er ist ein verheirateter Mann, der für eine homophobe Regierungspartei arbeitet und seine Sexualität heimlich auslebt.
Welche könnte
aber dann
das
gleichzeitig
wohl sein?
Sich lustig
fragt
macht
man sich in diesem Kontext
den,
ja, einer ungarischen Produktion.
Das wird zwar nicht gesagt, aber ist auch völlig klar. Mhm. Und gleichzeitig macht er sich aber lustig über diesen in Berlin aufgewachsenen jungen Mann, der sagt, wieso, ich bin nicht schwul. Das ist mir zu unprogressiv, hier die Identität so klar festzulegen. Und dann im dritten Akt führt das Ganze dann wird zusammengeführt, da kommt dann die Mutter an und wir erleben noch einen Mutter-Sohn-Dialog, der einfach sehr viel über unsere Gegenwart aussagt und auch darüber, was es heißt, Ungar zu sein und in Ungarn zu leben, beziehungsweise Ungar zu sein und nicht in Ungarn zu leben.
Ja, dann haben Sie noch eine Szene mitgebracht oder uns geschickt aus Wien, die sehr kraftvoll klingt, die wir vielleicht einfach mal kurz hören, um besser zu verstehen, wie das Ganze auch wirkt auf der Bühne. Also wie ist das Ganze inszeniert?
Ja, also es ist natürlich keine wirkliche Szene, sondern wir haben hier den Soundtrack. Die ungarische Kompanie wollte, glaube ich, keine ungarischen Dialoge im deutschen Radio hören oder das Publikum nicht damit quälen. Aber man merkt daran natürlich auch, dass Mundruczó vor allem Filmemacher ist. Also er liebt es, Stimmungen mit Soundtracks zu unterlegen und er inszeniert auch die Szenen sehr realistisch einerseits, also er gibt ihnen sehr viel Zeit, sich zu entfalten. Lange wird auch gar nicht gesprochen. Gerade im zweiten Akt kommt es wirklich zu sehr expliziten sexuellen Handlungen auf der Bühne, sehr ausführlich. Der Eric Moyer, der Schauspieler, der den Enkel spielt, ist die meiste Zeit nackt. Aber dann wird auch lange aufgeräumt, aufgewischt. Alles bekommt seine Zeit. Es fühlt sich wie so eine Echtzeitaufführung an. Die Spielerinnen und Spieler sprechen komplett ungekünstelt. Besonders, ich muss das hervorheben, weil sie einfach so großartig ist, Lili Monori, diese alte 80-jährige ungarische Schauspielerin, die von Anfang an bei Proton dabei ist und einfach eine feine, natürliche Spielweise hat, sodass sie einfach nicht wirkt wie eine Schauspielerin, sondern wie meine Großmutter. Aber dann schafft es Mundruczó auch immer wieder, diesen Realismus zu durchbrechen, mit diesen seltsamen Sounds, aber auch mit Bildern. Also als Übergang zwischen den ersten beiden Akten kommt es ja zu einer biblischen Plage geradezu, nämlich zu einer Überschwemmung. Es strömt minutenlang plötzlich Wasser aus der Klimaanlage durch die Decke und durch weitere Öffnungen. Und wir sehen da die Lena, also die Tochter, die mittlere Generation, wie sie komplett starr dasteht und nichts tun kann, sich beregnen lässt. Das ist natürlich sehr symbolschwanger, aber auch ein sehr starkes Theaterbild.
Also auch ein sehr politischer Abend. Also das Proton-Theater ist ja auch, ich sag mal, Opfer der ungarischen Kulturpolitik geworden, in dem es praktisch fast gar nicht mehr gefördert wird. Ist das auch ein anklagender Abend gegenüber dem, was da auch in Ungarn an Freiheitlichkeit zerstört worden ist?
Na, ich muss sagen, dass der Abend eigentlich stärker, also mehr über ungarische Politik spricht als bisherige Abende von Proton oder von Mundruczó. Er gehört ja zu denjenigen KünstlerInnen, die gar nicht so laut Widerstand gegen die Regierung geleistet haben in den letzten Jahren, sondern er eigentlich immer soziale Themen bearbeitet hat, die für sich selber sprachen. Dennoch ist es so, dass diese Kompanie dieses Jahr zum ersten Mal wirklich gar keine Förderungen mehr von der ungarischen Regierung, vom ungarischen Staat erhalten hat. Und deswegen die kuriose Situation entsteht, dass das Stück zwar unter anderem im Hau in Berlin ab Juni gezeigt wird und bei verschiedenen Kooperationspartnern in ganz Europa, aber nicht zu Hause in Ungarn, was einerseits ein bisschen natürlich ein Protestakt ist oder sich so lesen lässt. Andererseits sagen Mundruzzo und seine Kollegin, die Produzentin Dora Bücki auch, sie haben einfach kein Geld, um in Ungarn zu spielen.
Martin Thomas Pesel war für uns dabei, also in Wien bei den Festwochen, wo diese ungarische Produktion des Proton-Theaters von Kornel Mundruzzo über queere und jüdische Identitäten gezeigt wurde. Parallax. Und ich danke Ihnen sehr für diese Eindrücke. Gehen wir doch zu dem, was uns in den nächsten Wochen, glaube ich, generationenübergreifend und vielleicht auch milieuübergreifend beschäftigen wird, nämlich der europäische Fußball. Und der wird ein bisschen vorbereitet, wenn man so will, mit der Ausstellung, die jetzt im Fußballmuseum in Dortmund zu sehen ist, die jetzt eröffnet wird. Übrigens, das Museum ist betrieben vom Deutschen Fußballbund. Und da geht es diesmal um Kunst und Fußball. Stefan Keim, Sie haben sich das Ganze angeschaut. Welche Rolle spielt denn die Kunst im Verhältnis zum Fußball in dieser Ausstellung?
Also die spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Also In Motion heißt das Ganze, Art and Football. Da sind 175 Kunstwerke ausgewählt worden, die alle in irgendeiner Weise mit dem Fußball oder mit den Fans oder mit dem Spiel zu tun haben. Die sind allerdings gar nicht da. Das ist so etwas, was ja gerade eine ganz große Modewelle ist. In vielen, vielen Städten eine immersive Ausstellung, also eigentlich ein Film. Diese Bilder werden... Da wird reingezoomt, da wird rausgezoomt, man sieht sie klein, man sieht sie groß, sie werden geremixed, sie fließen ineinander, werden übergeblendet und so ist das eigentlich ein 45-minütiger Kunstfilm-Essay über das Verhältnis von Kunst und Fußball.
Und wie ist das inszeniert, wie kann man sich das vorstellen?
Also wir stehen da mitten im Raum und dann gibt es große Leinwände um uns herum, Projektionsflächen, auch auf dem Boden. Das ist ein bisschen blöd, weil es gibt ja so andere immersive Ausstellungen, da kann man sich im Raum auch frei bewegen. Das tut hier niemand, weil man hier diese Flächen, auf die auf dem Boden projiziert wird, nicht betreten darf. Und dann ist das unterteilt in, es ist wirklich ein Essay, es ist wirklich sehr anspruchsvoll, in 18 Themengebiete. Es geht los mit Genesis, Raum und Spiel, also wirklich die Entstehung des Fußballs über Dynamisierung der Körper bis hin zu Mythen und Religion. Und ich habe den Leiter des Deutschen Fußballmuseums, der auch hier als Kurator sehr tätig war, Manuel Neukirchner, nach diesem Anspruch gefragt.
Es hat bislang noch keine Ausstellung gegeben, die sich dem Thema Fußball und Kunst aus einem transnationalen, aus einem europäischen Kontext genähert hat. Das ist das erste Mal der Fall, dass wir diese Perspektive aufmachen und wir zeigen die schöne Perspektive des Fußballs, aber natürlich auch die destruktive Sichtweise des Fußballs in der Entwicklung der Zeit. Wir zeigen die Überkommerzialisierung, wir zeigen auch Fußball im Zusammenhang mit Krieg.
Also das hat wirklich auch einen sehr kritischen Anspruch. Interessanterweise, es gibt wirklich viele große Namen dabei, also Jean Miró und Picasso und René Magritte und wen man da alles sieht. Mich hat am meisten überzeugt, weil ich finde, da ist die Seele des Fußballs gepackt. Ein schottischer Künstler, Peter Hausen, der sonst auch Kriegsmaler, ein ganz schräger Typ gewesen ist, der hat so ein Bild, The Glorious Game, da sind wirklich Muskelberge, fleischbepackte Männer, die da aufeinander prallen und das ist dann so die Nähe zum Krieg auch. Also das ist kurz vor der Bestialität.
Es ist bemerkenswert, dass ein Museum, was vom DFB getragen wird, tatsächlich da wichtige Grundfragen auch stellt an den Fußball, nach seiner politischen Rolle zum Beispiel. Das versucht der DFB ja immer in der Öffentlichkeit rauszuhalten. Also ein sehr autonomer Ort auch dieses Museum?
Ich glaube schon. Andererseits fehlen natürlich auch ein paar Fragen. Wir haben ja gerade diese Geschichten wie Outing, schwule Fußballer, queere FußballerInnen und so weiter. Das ist zum Beispiel etwas, was überhaupt nicht darin vorkommt. Und ich finde es auch interessant, dass es doch weitgehend eine Geschichte der weißen Männer ist. Josephine Henning fängt das ein bisschen auf. Das ist ja eine ehemalige Fußballspielerin, Nationalspielerin, die jetzt als Künstlerin arbeitet. Von ihr sind nicht nur Bilder in dieser immersiven Ausstellung mit verarbeitet, arbeitet. Sie ist auch Artist in Residence, versucht also auch, da hat sie ein bisschen von erzählt, draußen an der Fassade des Fußballmuseums ein Kunstwerk zu entwickeln, und sie bietet auch Workshops während dieser Zeit an. Also das Ganze ist schon wirklich ein sehr ernstzunehmender, vielleicht manchmal sogar etwas sehr schwergewichtiger Versuch, Fußballfans und Kunstfans miteinander in Kontakt zu bringen.
Wie war die Eröffnung?
Die war schon wirklich höchst interessant, also auch mit Claudia Roth, Bundesministerin, Landesministerin Ina Brandes, die aus Dortmund kommt, und natürlich auch die ganze Prominenz, die vor Ort ist. Leider waren keine Fußballlegenden da, damit hatte ich eigentlich gerechnet und wollte auch unbedingt die mal fragen, wie die das eigentlich finden. Aber das muss man mal verfolgen, wie diese Ausstellung läuft, das ist interessant.
Also kurz vor der Fußball-EM, diese Ausstellung über Fußball und Kunst im Fußballmuseum, getragen vom DFB in Dortmund, für uns gesehen von Stefan Keim. Herzlichen Dank.
Gerne.
Und wir schauen in die Feuilletons des nächsten Tages vom 28. Mai. Ulrike Timm tut das.
Die Sylter Grölereien haben wohl bei einigen Bestürzung darüber ausgelöst, dass fröhliche Musik und dumpfe Gesinnung offenbar gut zusammengehen. Allein das ist ganz schön naiv, meint wohl nicht nur Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen. Klar, das hätte sich Gigi Agostino wohl auch nicht träumen lassen, dass sein Lied L'amour toujours auf diese Weise zweckentfremdet wird. Und dass man auf Sylt vom Abspielen des schon vorher gekaperten Liebesliedes bis auf Weiteres abzusehen gedenkt, ist wohl keine juristische Notwendigkeit angesichts des Schreckens, der dem Land bis hin zu deren obersten Spitzen damit eingejagt wurde, aber begreiflich und schon eine Frage des Taktgefühls. Man tut jetzt so erstaunt darüber, dass, was da auf Sylt zusammenkam, ja so etwas wie die Elite gewesen sei. Reiche Leute in durabler Kleidung, die sich selbst jedenfalls wohl kaum dem Proletariat oder dem Prekariat zurechnen würden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich hässliche Gesinnung hinter gepflegter Fassade verbirgt, meint Edo Rehns in der FAZ, aber auch, Spaß macht ja so einiges. Aber wenn man nur Bio-Deutsche dabei haben will, hört er auf. Im Tagesspiegel sinniert man über KI, die, wenn man sie drauf ansetzte, problemlos den nächsten Nazi-Song aus einem kleinen Liedchen generieren könnte. Leider aber kriegen das die Pöbler auch von ganz alleine hin. Künstliche Intelligenz schafft es wie kein anderes Medium, aufbauend auf den Werken von gestern etwas Neues zu erschaffen. Aber was bedeutet das für Künstler und ihre Kunst? Die Spezies ist gelandet, sagte der Regisseur und Drehbuchautor Tom Tykwer achselzuckend. Deshalb bleibe ohnehin keine andere Option, als KI in die eigene Arbeit zu integrieren. Die KI kennt nur Angleichung, keinen Regelbruch. So versuchte der Rockmusiker Bruno Kramm, sich und andere zu beruhigen. Der bildende Künstler Robert Seidel hielt dagegen. Zitat: Die Entwicklung von großen KI-Modellen habe mittelbar nichts Gutes für die Kunst zu bedeuten. Künstler und Künstlerinnen würden ohnehin oft prekär leben. Wenn jetzt noch 20-30% der Brot- und Butterjobs durch solche Modelle wegfallen, dann haben wir ein Problem. All das und mehr zur Frage, wie viel ist uns Kreativität wert, finden Sie im Tagesspiegel. In der Frankfurter Allgemeinen der andere Pol der digitalen Entwicklung. Mittels Petition pocht der Verein Digitalcourage auf das Recht auf ein Leben ohne Digitalzwang. Dass es für ein solches höchste Zeit ist, wissen nicht nur die Kunden der Bahn, die ihre Kartenbestellung brutal durchdigitalisiert, meint Michael Hahnfeld. Wer staatliche, öffentliche, medizinische Dienste in Anspruch nehmen will, sieht sich gezwungen, online zu gehen, ein Konto anzulegen oder eine App herunterzuladen. Ein Leben ohne App ist möglich, aber nur als Randexistenz. Der FAZ imponiert der gesunde Anarchismus der Initiative durchaus. Zitat: Auf den ersten Blick sieht das gestrig aus, nach dem Motto, der Zug ist abgefahren, bequemer und schneller ist das Leben im Digitalverkehr auch. Gilt nicht für die Bahn. Den damit einhergehenden Freiheitsentzug sollte man aber nicht unterschätzen, meint die Frankfurter Allgemeine, und die Petition findet man unter dem Stichwort Digitalcourage. Es gibt auch eine Adresse für Papierpost. Feine Unterschiede der Mentalität macht die österreichische Schriftstellerin Stefanie Sargnagel zwischen Deutschen und Österreichern aus. Sargnagel, selbst nie um einen flotten Spruch verlegen und ebenso häufig Opfer von Shitstorms, meint im Tagesspiegel, Die Geschmacksgrenze ist einfach anders. Was man in Österreich als normal empfindet, ist in Deutschland schon sehr tief und ekelhaft. So eine gewisse Schwärze und Boshaftigkeit gilt in Österreich als normal.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom 28. Mai. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Sie können uns hören, immer als Podcast und jede Nacht im Radio.